Aber es ist doch August, sagte Carmen ins Telefon, während sie ihr Buch zur Seite legte. August und beinahe sonnig draußen. Eiswagen ziehen durchs Land, ich trage Sandalen und habe letzte Woche Sonnencreme aufgetragen, die ich auch fast gebraucht hätte. Da habe ich doch dafür jetzt keinen Kopf. Ich meine ja nur, ertönte wieder die sanfte Stimme ihrer Mutter Irene, dass es ganz gut wäre, wenn ich es schon früh wüsste. Carmen seufzte. Jedes Jahr das gleiche Theater. Und natürlich hat Sophia... Carmen verzog das Gesicht. Ja, ja, sie bekommt wieder ein Baby und trägt damit zur Überbevölkerung der Erde bei, bla bla bla, ich weiß. Carmen June Hogan, nicht in diesem Ton. Also wirklich, Mom, Sophia kriegt einfach den Hals nicht voll. Sie hat doch schon 3 Kinder. Egal, ich weiß jedenfalls noch nicht, was ich an Weihnachten mache. Vielleicht fahre ich auch weg. Mit wem denn? Ihre Mutter klang skeptisch. Womöglich lerne ich ja bis Weihnachten jemanden kennen und entfliehe dann mit ihm nach Barbados oder L.A. Sie konnte beinahe spüren, wie ihre Mutter am anderen Ende lächelte. Mit dir ist also an Weihnachten nicht zu rechnen, weil du in L.A. sein wirst? Weil ich vielleicht in L.A. sein könnte. Carmen fragte sich, ob sie eigentlich als Einzige auf der Welt mit Mitte 20 bei Unterhaltungen mit ihrer Mutter immer noch zum patzigen Teenager wurde. Aber es war doch erst August. Sie wollte noch nicht daran denken, dass der Sommer irgendwann vorbei sein würde. Und erst recht nicht an ein weiteres Weihnachtsfest. Während der Feiertage würde sie in ihrem Elternhaus in ihrem früheren Kinderzimmer schlafen, das mittlerweile voll war mit lächerlichem Kram, der nicht ihr gehörte, mit Nähmaschinen und allen möglichen anderen Sachen. Dann würde sie wieder die alten Taschenbücher lesen, die noch bei ihr im Regal standen. Die Follyfoot-Reihe, C.S. Lewis und, passend zu Weihnachten, Wintersonnenwende. Alle würden einen Riesenwirbel um Sophias laute, freche Kinder machen und ihnen so unglaublich viel Zeug schenken, das immer aus Holz und furchtbar teuer sein musste, dass sie kaum das Papier eines Päckchens aufgerissen hatten, bevor sie sich schon auf das nächste stürzten. Auch Sophias Geschenke für alle wurden von Jahr zu Jahr größer und wertvoller, womit offensichtlich war, wer in dieser Familie es zu etwas gebracht hatte und wer immer noch Spice Girls Bettwäsche benutzte und reduzierte Ware von der Arbeit als Geschenke verteilte. Irene ließ nicht locker. Ich meine, Sophia wird zu dem Zeitpunkt sicher ungern reisen wollen und ist ja auch super stolz auf ihr neues Haus. Da dachte ich, dass wir alle zu ihr fahren und ich dann koche. Sophia arbeitete als Anwältin in Edinburgh, gut 150 Kilometer entfernt von der dahinsiechenden Industriestadt an der Westküste Schottlands, aus der sie stammte. Sie hatte es wirklich zu etwas gebracht, danke der Nachfrage. Mit einem attraktiven, international tätigen Anwalt als Ehemann und all ihren Kindern und den Range Rovern, bla bla bla. Carmen hingegen war weiterhin dort angestellt, wo sie schon als Schülerin samstags gejobbt hatte, in einem kleinen Kaufhaus, das immer schäbiger und heruntergekommener wirkte. Diese Tatsache erwähnte die Familie aber nie, was es irgendwie noch schlimmer machte. Als könnte sie die Gedanken ihrer Tochter lesen, senkte Irene nun die Stimme und fragte: Und, wie läuft es bei Downstons? Carmen verstand genau, was ihre Mom damit sagen wollte, obwohl sie den Tonfall hasste. Na ja, mit dem Weihnachtsgeschäft wird es sicher besser, antwortete sie, was beide so gern glauben wollten. Am Ende des Telefonats war die Sache mit den Feiertagen immer noch nicht eindeutig geklärt. Zumindest weigerte sich Carmen strikt, sich jetzt bereits festzulegen, obwohl ihre Mutter selbstverständlich mit ihr rechnete. Denn es würde sich natürlich nichts anderes ergeben und Carmen würde tatsächlich mit von der Partie sein, in Sophias neuem Haus, wie auch immer das aussehen mochte. Wahrscheinlich würde man ihr das übelste Bett von allen zuweisen. Die Alternative war, dass sie sich am 24. wieder in ihre Spice Girls Bettwäsche kuschelte, und dieser Gedanke deprimierte sie nur noch mehr. Carmen schaute sich im Personalraum um. Ihre beste Freundin hier im Laden, Idra, war gerade hereingekommen und beäugte nun die Blümchentasse ihrer Vorgesetzten, Mrs. Marsh, die unter Androhung der Todesstrafe nicht von anderen benutzt werden durfte. »Denk nicht einmal daran«, warnte Carmen sie. »Ich werde da reinpinkeln«, antwortete Idra zornbebend. »Die hat mich zurück in die Hutabteilung versetzt.« Carmen stöhnte mitfühlend. Die Hutabteilung lag direkt neben der Eingangstür. Der Gedanke dahinter war, dass sicher viele dringend eine Kopfbedeckung brauchten, wenn sie aus der Kälte der Einkaufsstraße hereinkamen, in der mittlerweile ein rapider Schwund an Geschäften stattfand. Wer dort an der Kasse stand, war allerdings dauerhaft eisigen Windstößen ausgesetzt, während gleichzeitig der Lufterwärmer auch noch bei strategischem Lagenlook zu Schweißausbrüchen führte. Immerhin öffnete sich die Tür zunehmend seltener. Carmen zählte die Tage in Büchern. Man konnte pro Tag schließlich nur eine gewisse Anzahl von Schaufenstern neu gestalten. Daher hatte sie für die ruhigen Momente nach dem Überprüfen, Abstauben und Zurechtrücken ausgelegter Ware immer ein Taschenbuch unter dem Tisch.